D-Radio Wissen. Mein Studium.
Mit Britta Mersch. Einen schönen guten Tag. Das Studium, das gilt ja so immer als die schönste Zeit des Lebens. Und das hat ja auch seinen Grund. Man hat endlich eine eigene Wohnung. Man lernt total viele Leute kennen. Man muss nur noch das lernen, was man möchte. Man zieht vielleicht von einer Kleinstadt in eine Großstadt. Und man kann auf alle möglichen Partys und Konzerte gehen. Es sei denn, ja. Ja, es sei denn, man bekommt in dieser Zeit ein Baby. Dann ändert sich nämlich auf einmal alles schlagartig. Man macht vielleicht auch die Nächte durch, aber dann aus einem anderen Grund. Und irgendwie muss man dann sehen, wie man Studium und Elternsein unter einen Hut bekommt. Rund 5% aller Studierenden haben ein Kind. Das sind in Zahlen 100.000. Und wir wollen uns in dieser Woche mal ansehen, wie das denn so klappt, Studium und Kind miteinander zu verbinden, was die Hochschulen machen, wie der Berufseinstieg klappt und was Freunde sagen. Mein Kollege Markus Weber, der hat sich mal bei Studenten in Berlin umgehört und gefragt, wann ist denn eigentlich für euch der richtige Zeitpunkt, um ein Kind zu bekommen?
Ich mit 22 denke mir so, muss vielleicht noch nicht sein.
Ich denke, über 40 müssen die Männer sein.
Für mich persönlich nicht vor 30 Jahren, weil ich will noch feiern.
Ja. Da 40 werden sie endlich erwachsen, sie haben sich gefunden.
Der richtige Zeitpunkt ist, würde ich sagen, dann, wenn ich auf jeden Fall erstmal die richtige Frau gefunden habe und hoffentlich fertig bin mit dem Studium. Also während dem Studium würde mich das viel zu sehr ablenken. Ich würde mich lieber auf eine Sache konzentrieren, als gleichzeitig noch ein Kind zu haben.
Ich glaube, es ist super kompliziert, ein Kind zu haben. Das nimmt viel Zeit und Studieren nimmt auch viel Zeit.
Es geht einfach um die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und Freiheiten zu genießen. Und es würde mich einfach momentan sehr, sehr einschränken, was zum Beispiel die Möglichkeit angeht, reisen zu können, mit Freunden Dinge zu unternehmen. Und das sind halt Sachen, die momentan auch noch wichtig sind.
Eine Freundin von mir hat ihr Kind bekommen während des Studiums, hat es dann auch noch zu Ende gebracht. Ich finde es Wahnsinn, dass sie es durchgezogen hat, aber es war einfach zu krass. Sie hat ziemlich viel Stress gehabt und hatte echt damit zu kämpfen, das zu Ende zu bringen.
Ich denke sofort an die finanzielle Lage, dass es einhergehen muss mit Geld und man verdient ja nichts.
Ich würde jetzt eher denken, jetzt so nach dem Studium direkt. Also währenddessen klappt es halt nicht. Erstens, weil ich in einer Fernbeziehung lebe. Es ist halt sehr, sehr schwierig, das dann irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Andererseits will man dann eine Sache auch tatsächlich geschafft haben, bevor man sich so eine Verantwortung zumutet.
Student und Kind klingt sehr, sehr zweifelhaft. Das Kind braucht doch viel Zeit und die Studenten müssen auch ein bisschen auf ihr Studium auch konzentrieren.
Ich habe ein Kind im Abi bekommen. Das war etwas schwierig zu handeln, aber ich bin im Endeffekt sehr glücklich damit. Ich habe angefangen zu studieren und während des Studiums ist es auch super, weil die ersten 3 Jahre ist das Kind, sagen wir mal, oft krank und man kann es einfach besser einplanen. Also so ein Seminar zu wiederholen ist jetzt weniger problematisch, als wenn man ständig im Beruf fehlt. Man braucht natürlich auf jeden Fall Unterstützung. Wenn man gut abgesichert ist, wenn man gute soziale Netze hat, dann ist es eigentlich schön. Ja, im ersten Studiumsjahr habe ich gemerkt, dass ich quasi sofort nach dem Seminar in die Kita muss und die anderen treffen sich, trinken noch einen Kaffee und machen Party. Das stimmt schon, aber ich weiß nicht, also ich würde das nicht tauschen gegen das ganze Leben lang Party machen und Cappuccino trinken. Ich meine, ich habe ein ganz tolles Kind und das erfüllt mich.
Man folgt ja der Entwicklung ziemlich. Eltern werden älter sozusagen. Also es ist häufiger vorkommen heute, dass man länger wartet bis zum ersten Kind. Und ich glaube, das beeinflusst einem auch.
Naja, heute stand auch im Berliner Fenster, dass Steve Martin mit 67 sein erstes Kind gekriegt hat. Also ich glaube, man kann sich schon auf Zeit lassen.
Ich möchte keine ältere Mutter sein. Also ich weiß nicht, es liegt auch vielleicht an meiner Erfahrung, weil meine Eltern beide relativ alt sind. Und ich möchte noch in der Lage sein, die Freiheiten, die mein Kind dann für sich beansprucht, auch nachvollziehen zu können. Dass es nicht so sehr entrückt ist von meiner eigenen Wirklichkeit. Also das wäre schon der Hauptgrund, glaube ich.
Man kann nicht nur ein Kind bekommen, weil man denkt, spät wird es. Zu spät. Man muss das irgendwie in sich fühlen, dann jetzt will ich ein Kind haben. Und wenn man das nicht spürt, dann soll man auch kein Kind bekommen, denke ich, für mich zumindest.
Also die meisten wollen doch mal lieber warten, bis sie so Mitte 30 oder 40 sind. Das ist bei vielen so, die studieren. Die möchten dann erstmal ihr Studium zu Ende bringen in Ruhe, das Leben noch ein bisschen genießen und dann natürlich auch im Beruf Fuß fassen, damit sie überhaupt ein Kind vernünftig versorgen können. Andererseits, die das machen, also die früh ein Kind bekommen, die sind dann doch auch sehr glücklich damit. Das haben wir gerade auch gehört. Jetzt wollen wir doch auch nochmal uns die Fakten so ein bisschen angucken. Also wer entscheidet sich für ein Kind? Wie klappt das dann? Und gibt es eigentlich Fächer mit besonders vielen Eltern? Markus Weber, der hat mal die wichtigsten Fakten zusammengestellt.
Wer macht das überhaupt? Studieren mit Kind?
Der durchschnittliche Studierende mit Kind ist 31 Jahre alt und lebt in einer festen Partnerschaft bzw. ist verheiratet. Er oder besser gesagt sie, denn es gibt mehr Studentinnen als Studenten mit Kind, studiert etwas häufiger in den neuen Bundesländern. Außerdem ist es durchaus wahrscheinlich, dass sie oder er einen Migrationshintergrund hat oder aus einem nicht-akademischen Milieu stammt.
Gibt es besonders kinderfreundliche Studienfächer?
Zumindest gibt es Fächer, in denen die Studierenden-mit-Kind-Quote höher ist als in anderen. Das sind zum Beispiel Sozialwissenschaften, Psychologie, Pädagogik sowie Medizin und Gesundheitswissenschaften, also alles Fächer, die eher von Frauen gewählt werden. Im Gegensatz dazu sind Studierende mit Kind bei männerdominierten Fächern wie Ingenieurs-, Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften seltener anzutreffen.
Was sagt die Statistik zur Vereinbarkeit von Studium und Kind?
Dass es vor allem mit Kleinkindern nicht gerade leicht ist. 40% der Studierenden mit Kind unterbrechen ihr Studium, und zwar im Schnitt für 4 Semester. Bei Studierenden ohne Kind liegt diese Quote bei nur 9% und 3 Semestern.
Woher kommt das Geld?
Von den Eltern, dem Partner oder der Partnerin sowie vom Staat in Form von Elterngeld oder Sozialleistungen wie Kindergeld und BAföG. Weil das alles nicht ausreicht, arbeiten etwa 2/3 der Studierenden mit Kind nebenher. Das entspricht ungefähr der Quote wie bei den Studierenden ohne Kind. Allerdings zeigt sich bei den Studierenden mit Kind eine geschlechtsspezifische traditionelle Arbeitsteilung. Während 77% der Studenten mit Kind jobben, haben nur 50% der Studentinnen mit Kind einen Nebenjob.
Ist Studieren mit Kind ein Trend?
Nein. Die Zahl von Studierenden mit Kind hat in den vergangenen Jahren etwas abgenommen. Der Grund dafür ist, dass Studierende im Schnitt immer jünger werden. Bis zum Alter von 23 Jahren haben nur 1% der Studierenden ein oder mehrere Kinder. Im Alter von 29 Jahren sind es 20% der Studentinnen und 12% der Studenten.
Also ist doch eine recht kleine Zahl an Leuten, die sich schon während des Studiums für ein Kind entscheidet. Eine Studentin, die schon während des Studiums ein Kind bekommen hat, das ist Julia Gröblacher. Die wohnt in Berlin und sie studiert Deutsch als Fremdsprache. Aber als sie dann Mutter wurde, hat sie dann ihr Pensum natürlich deutlich reduziert. Ihr Sohn ist jetzt 5,5 Monate alt, der heißt Konrad. Und es kann aber auch mal passieren, dass sie den mit ins Seminar nehmen muss. Und dann ist dann das Problem, manchmal hat Konrad dann total gute Laune, dann ist natürlich alles prima. Kann aber auch passieren, dass ihm dann irgendwann langweilig wird. Und dann muss sich Julia eine gute Strategie überlegen, um Konrad zu unterhalten. Oder muss dann auch mal einfach aus dem Seminar rausgehen. Wie das alles so klappt, Markus Weber hat Julia Gröblacher mit an die Uni begleitet.
Freitagmittag, kurz nach 12 Uhr in Berlin-Mitte. Während draußen der Schnee vom grauen Himmel fällt, schiebt Julia Gröblacher ihren Kinderwagen durch das Seminargebäude der Humboldt-Universität. Seit Oktober studiert die 29-Jährige DAF, also Deutsch als Fremdsprache. Gemeinsam mit ihrem 5,5 Monate alten Sohn Konrad.
Ich studiere jetzt nicht sehr intensiv, klarerweise. Ich mache nur 3 Lehrveranstaltungen dieses Semester. Aber ich sehe das so als am Ball bleiben ein bisschen und nicht ganz einrosten. Und auch eine Möglichkeit, dass ich doch irgendwann mal fertig werde mit dem Master. Dass ich nicht jetzt ein Jahr zu Hause bleibe und dann erst richtig beginnen kann.
Heute steht eine Übung zur Vorbereitung auf das Studium und Praktikum im Ausland auf Julias Programm. Im Seminarraum angekommen, nimmt sie die Regenplane vom Kinderwagen und zieht Konrad den roten Schneeanzug aus. Sie setzt ihren Sohn zu sich auf den Schoß, klippt ihm einen kleinen Ball an den Latz. Dann geht es los. Das erste Referat beginnt und Konrad, der noch immer ganz rote Wangen hat, schaut sich im Seminarraum um. Julia hört konzentriert zu und ist eine von wenigen, die Zwischenfragen stellt. Als Konrad nach einer halben Stunde unruhig wird, steckt sie ihm einen Schnuller in den Mund, der der aussieht wie ein Schnurrbart.
Ganz oft muss man ihn einfach rumtragen oder rumschaukeln. Genau, deshalb sitze ich auch immer ganz vorne und am Rand, damit ich nicht zu viel Tumult verursache, wenn ich dann aufstehe mit ihm. Oder ganz leise vorsingen, sodass es niemand hört. Das geht auch manchmal.
Auch jetzt steht Julia auf und läuft am Rand des Seminarraums langsam hin und her, um ihren Sohn zu beruhigen. Nach 20 Minuten schläft er ein und Julia setzt sich. Doch keine Viertelstunde später ist Konrad wieder wach. Seine gute Laune hält bis 13.50 Uhr. Die letzte Referentin hat bereits 5 Minuten überzogen, als er zu weinen beginnt. Und Julia nach wenigen Augenblicken den Raum verlässt.
Ja, es ist vielleicht einfach auch der Stress, den ich mir mache. Also ich möchte verhindern, dass der Konrad als störend empfunden wird. Ich möchte, dass es halt so klappt, dass es okay ist, dass er da ist. Und ich möchte, bevor dieser Punkt erreicht ist, dass alle sagen, Gott, jetzt kann das Kind mal raus, dass ich dem eben vorbeug und vorher schon weg bin. Also es ist mir wichtiger, dass er nicht stört, als dass ich jetzt möglichst lang im Seminarraum drin bin.
Es gibt Tage, an denen die beiden öfter raus und wieder reingehen und am Ende länger vor dem Seminarraum sitzen, als drinnen sind, sagt Julia. Doch diesmal hört Konrad sofort wieder zu weinen auf und bleibt bis zum Ende der Veranstaltung friedlich.
Also es hat mich nicht großartig gestört, dass Konrad jetzt irgendwie dabei war.
Alexander, 25, hat heute eines der Referate gehalten.
Ich denke, dass es grundsätzlich okay ist, ja, klar. Hat ja auch irgendwie was Gutes, indem es so die Stimmung ein bisschen hebt. Wenn der Konrad dann ab und zu mal lächelt oder mit seinem Schnuller oder so, also dann hat das schon irgendwie was Lustiges, Animierendes.
Während die meisten Studierenden in Grüppchen aus dem Seminar verschwinden, schiebt Julia Konrad und den Kinderwagen Richtung Familienzimmer und erzählt. Babyschwimmen, Stillgruppe und 3 Veranstaltungen an der Uni. Jeden Tag der Woche hat sie einen Termin, das reicht ihr. Zumal ihr Sohn im Moment nachts nicht durchschläft. Da ist sie froh, dass sich ihr Freund, ein freier Fotograf, morgens um ihn kümmert. So kann Julia noch ein bisschen schlafen und kommt pünktlich aus dem Haus.
Es gibt schon Momente, wo ich einerseits Frauen beneide, die im ersten Jahr keine anderen Verpflichtungen haben außer dem Kind, weil das wirklich genug ist. Oder wo ich meine Mitstudentinnen beneide, die sich ganz auf die Uni konzentrieren können. Aber ja, es ist halt so, wie es ist. Und es ist mir schon wichtiger, da dran zu bleiben, als jetzt in beiden immer perfekt zu sein. Also ich bin jetzt keine perfekte Studentin, logischerweise. Und ich bin jetzt vielleicht auch nicht, Gott, das darf man gar nicht sagen. Ich bin nicht die perfekte Mutter.
Ein großer, heller Raum mit Spielzeug, Kuscheltieren und Wickeltisch. Einer von etwa 20 Sozial- und Familienräumen an der Humboldt-Universität. Julia setzt sich auf einen der Sitzsäcke und beginnt, Konrad zu stillen. Eigentlich glaubt sie, dass es für ihren Sohn völlig in Ordnung ist, mit ihr im Seminar zu sitzen. Trotzdem will sie ihr Studium ab dem nächsten Semester anders organisieren. Dann soll ihr Freund einen Tag pro Woche auf Konrad aufpassen, damit sie sich in dieser Zeit ganz auf das Studium konzentrieren kann.
Also ich glaube, dass es vielleicht nicht der schlechteste Zeitpunkt ist, ein Kind zu bekommen, wenn man noch studiert, weil man sich eben so einteilen kann, dass man relativ viel Zeit hat fürs Kind und dass man das praktisch in Teilzeit macht. Was noch schön wäre, einfach wären mehr Möglichkeiten von zu Hause aus zu studieren, also mehr Online-Studium sozusagen, also dass es einfach so parallel irgendwie möglich wäre.
Für heute haben Julia und Konrad genug studiert. Nachdem sie ihren Sohn gewickelt hat, zieht sie ihm seinen roten Schneeanzug an und legt ihn in den Kinderwagen. Bleibt noch eine Frage. Warum eigentlich hat Julia die Übung zur Vorbereitung auf das Studium und Praktikum im Ausland belegt?
Für letztes Sommersemester hatte ich einen Studienplatz in Japan, also Auslandssemester, und hatte das schon alles geplant, als ich dann gemerkt habe, dass ich schwanger bin und musste das dann eben absagen. Aber beim Master darf gibt es auch ein verpflichtendes Auslandssemester und das mache ich dann im Wintersemester 14/15. Da gehen wir dann hoffentlich auch 2 Semester nach Japan und holen das nach.
Geht auch ein Auslandssemester mit Kind. Wir haben hier in der Radio Wissen sogar mal über ein Paar berichtet, das mit einem Kind auf Weltreise gegangen ist. Die haben nämlich so einen LKW umgebaut und wollten dann nach Indien und haben sogar überlegt, ob sie dann irgendwo einen Ort auf der Welt finden, wo sie dann bleiben und gar nicht nach Deutschland zurückkommen. Also geht alles. Heute geht's um Studieren mit Kind in mein Studium. In mein Studium geht es heute um das Thema Studieren mit Kind. Wir widmen uns aber jede Woche auch einem anderen Thema aus der Hochschullandschaft. Und viele Studenten beschäftigen sich ja mit der Frage, wie sie nach dem Bachelor am besten an einen Masterplatz kommen. Denn nicht in jedem Fach sind genügend Plätze da und viele machen sich eben Sorgen, dass es nach dem Bachelor dann nicht sofort weitergeht. Über ihre Erfahrungen mit der Suche nach einem Masterplatz habe ich gesprochen mit der Studentin Lena Bayer-Einck. Sie ist gerade Praktikantin in der D-Radio-Wissen-Redaktion. Sie studiert politische Kommunikation in Düsseldorf und hat da eben einen Masterplatz bekommen. Kommt jetzt ins vierte Semester, ist also da fast schon fertig. Und ich habe sie gefragt, wie war das denn bei dir? Hast du nach dem Bachelor ganz unproblematisch einen Platz bekommen oder gab es da auch Hürden?
Also ich musste schon ganz genau gucken, welche Hochschule, welche Uni was für Voraussetzungen hat und habe im Prinzip schon ein Jahr vorher geguckt, welche Kurse ich vielleicht nachholen muss. Habe das dann auch gemacht, habe mir eine Summer School gesucht, wo ich speziell kommunikationswissenschaftliche Kurse gemacht habe und an der Uni auch nochmal extra Kurse. Und nachdem ich das gemacht hatte, habe ich dann auch den Masterplatz bekommen, den ich haben wollte. Aber das wusste ich also bis zum Schluss nicht.
Das heißt, du warst vorher auch gar nicht in Düsseldorf und hast auch ein ganz anderes Fach studiert oder wie war das bei dir?
Genau, also ich habe vorher in Bremen studiert, Politikmanagement, also hauptsächlich Politikwissenschaft und mir fehlten also so ein bisschen die kommunikationswissenschaftlichen Grundlagen und die habe ich dann versucht auf anderem Wege nachzuholen.
Und die Summer School, war die dann in Düsseldorf zur Vorbereitung oder was waren das für Kurse, wo hast du die gemacht?
Die Summer School war in Graz und das war eigentlich unerheblich, wo sie war. Ich habe einfach ein bisschen gegoogelt, was es so gibt an Angeboten, was mir vielleicht helfen würde.
Und das war schon eine Voraussetzung, damit du auch den Masterplatz bekommst, dass du solche Kurse hast? Oder hast du gedacht, dass du solche Kurse brauchst?
Ja, das ist immer so ein Zwischending. Also einerseits steht dann auf der Homepage, was man als Voraussetzungen haben müsste. Dann steht da aber, ja, wenn sie die jetzt nicht hundertprozentig erfüllen, ist es auch nicht so schlimm. Wir überprüfen das dann im persönlichen Gespräch. Also es ist immer so ein bisschen ein großes Lottospiel, was dann am Ende klappt, was man braucht. Und manchmal ist es dann so, dass eigentlich zwei Leute die gleichen Voraussetzungen mitbringen, aber nicht beide zugelassen werden. Und das sind einfach dann individuelle Entscheidungen, denke ich.
Hast du denn dafür auch Geld bezahlt für diese Summer School, die du gemacht hast?
Ein bisschen. Also ich habe mich um ein Stipendium beworben, das das meiste dann bezahlt hat. Aber ja, es war schon mit ein bisschen Aufwand verbunden, dass es dann letztendlich geklappt hat.
Hättest du dir denn gewünscht, auch in Bremen dann dein Studium weiterzumachen? Oder dachtest du, das ist schon ein ganz guter Moment, nach dem Bachelor auch zu wechseln?
Ich habe schon bewusst gewechselt. Also es war nicht so, dass ich unbedingt weg wollte aus Bremen. Aber ich habe gedacht, ich will die Chance nochmal nutzen, eine neue Stadt kennenzulernen und eine neue Uni auch.
Und ist das denn schon so, also so stelle ich mir das zumindest vor, du hast dich dann an mehreren Hochschulen beworben und überall sind doch die Voraussetzungen dann unterschiedlich. Also man braucht überall was anderes. Oder ist das so ein Klischee, das ich jetzt im Kopf habe?
Nee, das ist ganz genauso. Also es gibt zum Beispiel drei Master in Deutschland, die heißen politische Kommunikation, aber die sind eigentlich alle sehr unterschiedlich. Das ist ja auch das Recht jeder Hochschule selber zu entscheiden, wo sie die Schwerpunkte setzt. Aber genauso unterschiedlich wie die Master sind halt auch dann die Zugangsvoraussetzungen. Und bei einem, wusste ich direkt, ich habe keine Chance. Beim nächsten wurde ich direkt zugelassen und jetzt bei dem in Düsseldorf musste ich dann erst ein Bewerbungsschreiben machen und dann noch ein Auswahlgespräch. Also das ist total unterschiedlich dann.
Und was würdest du Leuten im Bachelor empfehlen? Wie viel vorher muss man anfangen? Also wie viel vorher vorm Abschluss sich wirklich dann auch darum zu kümmern? Reicht ein Jahr oder ist ein Jahr schon fast zu viel? Was denkst du?
Also ich würde schon sagen, ein Jahr vorher ist es schon gut zu gucken, was käme für mich in Frage und welche Voraussetzungen müsste ich dafür erfüllen. Und dann auch nicht nur vielleicht auf der Homepage gucken, sondern auch anrufen und E-Mails schreiben und darauf hoffen, dass diese Vorbereitungszeit hilft, dass es auch klappt mit dem Wunschmaster. Es ist halt dann immer noch keine Garantie, weil es am Ende oft ja einfach Individuen sind, die dann über Schicksale entscheiden sozusagen.
Was denkst du denn, warum sich Leute auch für einen Master entscheiden? Also jetzt so aus deiner Sicht, denkst du, der Master ist jetzt unbedingt notwendig oder warum hast du dich auch dafür entschieden?
Also bei mir war es so, dass ich einfach noch ein bisschen das Gefühl hatte, ich brauche noch ein paar mehr Inhalte, um mehr Fachkenntnisse zu haben, um auch später in meinem Beruf arbeiten zu können. Und ich bekomme aber auch von vielen mit, dass sie nicht unbedingt so scharf darauf sind, jetzt noch weiter zu studieren, aber das Gefühl haben, dass sie einfach noch ein bisschen zu jung sind oder noch nicht genug Erfahrungen haben, um dann auch auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können. Aber es gibt auch immer wieder Ausnahmen, glaube ich. Also ich habe meinen Bachelor an der Fachhochschule gemacht und dadurch hatten dann viele meiner Kommilitonen schon viele Kontakte in die Praxis und einige haben dann auch direkt einen Berufseinstieg geschafft.
Denkst du denn, ist es eher so die Regel, dass man es mit einem Bachelor schafft oder ist es doch eher die Ausnahme im Moment immer noch?
Also in meinem Bereich, denke ich, ist es eher die Ausnahme, weil man einfach vielleicht auch zur richtigen Zeit beim richtigen Praktikum sein muss, um dann irgendwie vorher schon den Einstieg zu schaffen.
Jetzt gibt es ja schon länger eine Diskussion, wie die Masterplätze vergeben werden. Also ich weiß auch, dass viele frustriert sind, wenn sie eben nicht den Masterplatz bekommen, den sie wollen. Und es gibt ja dann auch die Diskussion, dass manche sagen, eigentlich wäre es richtig, wenn es einen Masterplatz für alle gäbe. Denkst du, das wäre so eine Option, die irgendwann möglich wäre, dass sich die Masterplätze doch so ausbauen lassen, dass sie irgendwann für alle da wären? Oder was sagst du auch, was ist vielleicht für Studenten die optimale Situation? Was wäre die?
Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es für so gut wie alle einen Masterplatz geben sollte, weil, so ich das mitbekomme, gibt es einfach im Moment noch viel zu viele Bewerbungen auf viel zu wenig Plätze. Ich glaube, bei meinem Studiengang sind es immer ungefähr 250 Bewerbungen auf ungefähr 30 Plätze. Und ja, da kann man sich ausrechnen, dass natürlich ganz viele leer ausgehen und dann erstmal nicht wissen, was sie tun sollen.
Und was machen sie dann? Also gehen dann welche ins Praktikum oder doch erstmal in den Beruf, kommen dann später wieder an die Hochschule? Oder wie kann man auch damit umgehen?
Ja, ich glaube, dass viele dann erstmal so ein Jahr einlegen, indem sie verschiedene Praktika machen, vielleicht nochmal ins Ausland gehen. Aber ja, das ist natürlich eigentlich auch was, was von langer Hand geplant sein sollte. Und dann so spontan im Oktober ohne Masterstudienplatz dazustehen, ist natürlich nicht optimal.
Das sagt Lena Bayer-Eink. Sie ist im Moment Praktikantin in der D-Radio Wissen-Redaktion, studiert eigentlich politische Kommunikation in Düsseldorf. Sie hat den Masterplatz bekommen, den sie sich gewünscht hat, im Fach politische Kommunikation. Aber das gelingt eben nicht allen Studenten, denn es gibt in vielen Fächern weit mehr Bewerber als Masterplätze.
Thank you.
In mein Studium widmen wir uns heute dem Studium mit Kind. Und man muss es ja wirklich ganz ehrlich sagen, so ein Kind, das verändert alles. Klingt abgedroschen, aber es ist ja einfach so. Man kann sich dann eben nicht mehr alleine mit einer Freundin einfach zum Kaffeetrinken treffen und mal in Ruhe schön so ein paar Stunden quatschen, danach noch in die Stadt gehen. Auch die Partys werden kürzer, weil man ja eben morgens um 6 oder 7 dann jemanden um sich hat, der dann beschäftigt und versorgt werden möchte. Und deshalb verändern sich dann auch natürlich die Beziehungen zu den Freunden. Und Freunde sagen dann auch manchmal über die werdenden Eltern oder die Leute, die Eltern geworden sind, ach man, ist schon schade, wie sich das alles verändert und dass man sich nicht mehr so sieht. Markus Weber, der hat sich mal mit 2 Frauen aus Berlin unterhalten und gefragt, wie war das denn bei euch, als eure guten Freunde dann im Studium Eltern geworden sind?
Da war sie halt mit ihrem Freund gerade zusammengezogen und dann haben wir Kaffee getrunken und dann hat sie so ein Ultraschallbild gehabt. Gesagt, ja, ich bin schwanger und das war so ganz entspannt und er war auch da. Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich dachte, was? Das gibt's doch gar nicht.
Er hat mir und einem Freund von ihm erzählt und man hatte irgendwie das Gefühl, dass er mehr Druck hat, auch wegen Uni, weil wenn ja mein Kind da ist, dann sollte eigentlich irgendwie dieser ganze Prüfungsstress weg sein, wenn es geht. Und gleichzeitig war er genauso verzettelt wie vorher. Ich bin Sonja, ich studiere Geschichte und Philosophie an der HU Berlin im Magister, bin im 12. Fachsemester. Ich erzähle von Florian. Also Florian habe ich in meinem ersten Semester an der HU kennengelernt. Und genau, der hat eben so seit einem halben Jahr auch ein Kind. Also ich war ja zwischendurch wieder ein paar Monate weg und ich habe dann einfach irgendwann eine E-Mail mit Bildern bekommen, dass er jetzt Vater ist und dass er sich total freut. Und da gab es auch diesen Umschwung, also von dieser, oh Gott, ich werde Vater und ich wollte das eigentlich nicht, so großen Freude. Das war schön dann zu sehen, dass es dann am Ende doch gut ausgeht.
Ich bin Katharina Betrick und ich studiere Modedesign, mache jetzt gerade meine Bachelor. Ich erzähle heute von meiner Freundin Dasha, oder Daria. Sie studiert an der HU und hat einen Sohn, er wird 7 im April. Da war ich irgendwo unterwegs und dann hat der Freund von Dasha damals noch angerufen und gesagt, ja, das Baby ist da. Ich habe mich richtig gefreut und ich dachte, ich fahre auf jeden Fall noch ins Krankenhaus, egal ob sie mich reinlassen oder nicht, ich fahre jetzt auf jeden Fall mal hin. Dann bin ich hingefahren und sie lag dann da in diesem Bett mit diesem Baby an sich. Das war so süß und das hat so toll gerochen nach so einem Baby. Und deswegen habe ich dann auch gedacht, das ist alles perfekt. Also die Zeit, dass sie dann schwanger geworden ist und das Baby kam, haben wir uns, glaube ich, schon entfernt, weil das Verständnis dafür fehlt. Man denkt so als Außenstehender, also für mich war das so, jetzt ist sie glücklich, jetzt hat sie das, was sie wollte, jetzt wird sie eine Familie gründen, okay. Und ich dachte, ja, meine unwichtigen Dinge, ja, ich gehe feiern, ja, ich mache das und jenes.
Das ist vielleicht tatsächlich vergleichbar, wenn irgendwie eine Freundin einen neuen Freund hat, der ein bisschen zu viel klebt und man sagt, man will doch auch mal wieder Zeit mit der Freundin verbringen. Ohne den Freund, dann bespricht man das halt und dann geht das auch. Und beim Kind ist es anders. Wenn das Kind da ist, kann man jetzt nicht sagen, ey, lass dein Kind alleine zu Hause, aber man kann zumindest versuchen, andere Zeiten zu finden.
Genau, das hat doch nie so geklappt, irgendeinen Termin zu finden nachher. Wann wollen wir uns treffen? Weil ich muss auch sagen, man vergisst, dass einer ein Kind hat und dass es immer da ist. Geht mir jetzt immer noch auch so, dass die Freundinnen anrufen, ja komm, lass uns heute Abend mal was essen gehen. Dann denkt man so, hallo, ich habe ein Kind, geht nicht. Und so war ich halt auch.
Ja, es ist vielleicht mal doof oder ich denke nicht dran, dass wenn die auf eine Party kommen und länger bleiben, dass die schon um 7 aufgeweckt werden. Und denke erst, ja, warum bleiben die nicht bis 3? Haben ja einen Babysitter, aber morgens haben sie halt keinen Babysitter. Also man muss auch erst mal dran denken.
Also im Nachhinein würde ich sagen, hätte ich vielleicht auch nach der Geburt auf andere Weise helfen können oder ihr begegnen können und vielleicht andere Gespräche führen können, weil für die Person, die das Kind bekommt, also in dem Fall Dasha, ist das die größte Veränderung überhaupt. Also heiraten, ja, aber ein Kind bekommen, das ist...
Mir scheint er fast ein bisschen organisierter zu sein. Und das habe ich von vielen Eltern oder Studierenden mit Kindern gehört. Das ist total bewundernswert. Die nutzen ihre Zeit viel effizienter. Da bin ich neidisch, tatsächlich. Die haben halt irgendwie ihre 5, 6 oder was weiß ich, viele Stunden, weil sie ein Kind haben und die schaffen dann aber auch was in der Zeit. Dann habe ich irgendwie so viel Zeit oder mehr Zeit auf jeden Fall und mache nicht so viel.
Wir hatten eine Zeit lang keinen Kontakt und dann haben wir uns aber getroffen und jetzt haben wir eigentlich eine ziemlich gute Beziehung, finde ich. Wir sehen uns überhaupt nicht oft und wir telefonieren auch nicht jeden Tag wie früher. Stundenlang, das machen wir auch nicht mehr. Aber wenn wir uns treffen, dann ist es nicht so, oh Gott, jetzt haben wir uns ewig nicht gesehen, haben einander nichts zu sagen, sondern wir haben schon tolle Gespräche und wir sind zueinander ehrlicher und aufrichtiger geworden.
Also die Freundschaft, die kann sich auch zum Positiven hin verändern, wenn gute Freunde Eltern werden. Wobei, wenn einer ein Kind hat und der andere nicht, ist ja immer ein bisschen schwierig, dann jeweils für die Situation des anderen das Verständnis aufzubringen. In Berlin gibt es überhaupt überproportional viele Studenten mit Kind, insgesamt rund 12.000. Und das könnte auch daran liegen, dass die beiden großen Hochschulen, die FU und die HU in Berlin, als besonders familienfreundlich gelten. Zumindest tragen beide das Label familiengerechte Hochschule. Was die beiden Hochschulen so familienfreundlich macht, darüber haben wir in dieser Woche mit Birgit Rössler gesprochen. Sie ist Leiterin des Familienbüros an der Humboldt-Universität. Und mein Kollege Martin Kreppers hat sie gefragt, warum man denn in Berlin so gut mit Kind studieren kann.
Berlin als Studienort ist allgemein für Studierende sehr attraktiv. Und ich glaube, dass diese hohe Konzentration an Universitäten und Fachhochschulen dazu führt, dass wir besonders viele Studierende in Berlin haben. Und die haben auch noch viele Kinder oder anteilmäßig, prozentmäßig mehr Kinder als anderswo. Das kann zum Teil daran liegen, dass die Kita-Betreuungssituation zwar in Berlin auch nicht allzu rosig aussieht, aber trotzdem noch etwas besser als zum Beispiel in westlichen Bundesländern. Und auch viele Studierende schaffen sich dann innerhalb der Stadt ein Netzwerk, sodass sie also auch Kinderbetreuung so selbst organisieren können. Das ist nur ein Punkt.
Welche Angebote macht denn die Humboldt-Universität den Studierenden mit Kind?
Man kann das Studium etwas flexibler gestalten, dahingehend, dass man in den Seminaren zum Beispiel alternative Studienleistungen erbringen kann. Es gibt die Möglichkeit, Prüfungstermine individuell zu legen, auch Prüfungsleistungen abweichend zu gestalten, indem man zum Beispiel statt einer Klausur eine Hausarbeit beantragen kann oder indem man also auch die mündlichen Prüfungstermine sich so legen kann, jedenfalls ist das angestrebt, dass man auch ausreichend Vorbereitungszeit hat.
Das ist sozusagen, Frau Rössler, der akademische Teil der Konsequenzen, die das so nach sich zieht. Wie sieht denn das mit den ganz lebenspraktischen Dingen aus? Gibt zum Beispiel einen Kinderteller in der Mensa? Was mache ich, wenn ich mir keinen Kinderwagen leisten kann?
Also einen Kinderteller in der Mensa gibt es, den gibt es aber nicht nur an der HU, denn dieser Kinderteller wird über das Studentenwerk finanziert. Und der wird also in den verschiedenen Mensen der Stadt angeboten. Voraussetzung ist also, dass die Eltern selbst dann in der Mensa am Mittagessen teilnehmen. Wenn ich nicht das Geld habe, mir einen Kinderwagen zu kaufen, ist wieder ein anderes Thema. Da kommt man auf die Finanzierung des Lebens allgemein. Und hier gibt es also Möglichkeiten, sozusagen einen Bedarf für die Schwangerschaft zu beantragen, wenn man also finanziell nicht so gut gestellt ist, zum Beispiel beim Jobcenter. Es gibt auch verschiedene Stiftungen, die also Schwangere oder auch Mütter unterstützen, die in finanziellen Schwierigkeiten sind.
Helfen Sie auch bei der Kinderbetreuung?
Bei der Kinderbetreuung können wir nur bedingt helfen, denn an unserer Universität gibt es noch keine HU-eigene Kinderbetreuung. Wir haben zwar ein Angebot für Kinder von Studierenden für eine stundenweise Betreuung. Das wird über die Studierendenschaft organisiert. Das ist die Humboldt. Aber dort sind die Plätze also begrenzt und der Bedarf liegt weit höher.
Die Humboldt. Das ist ein schöner Name.
Ja, genau.
Wie ist denn das eigentlich mit den Kindern so im optischen Wahrnehmen des Studentenlebens? Sieht man die? Sitzen die auch schon mal mit im Seminar?
Das ist möglich. Allerdings hat man darauf jetzt keinen direkten Anspruch, sondern man muss dann im Vorfeld mit dem Dozenten oder der Dozentin sprechen. Ist es möglich, dass ich mein Kind zu diesen und diesen Zeiten in das Seminar mitnehme. Und normalerweise ist dann auch noch die Zustimmung der Kommilitonen notwendig, aber im Allgemeinen sollte das problemlos verlaufen, wenn sich das Kind auch dafür eignet. Das ist ja natürlich auch noch dann zu klären, ne? Ob es eben auch dieses Dabeisein im Seminar aushalten kann.
Also es sollte möglichst wenig Betreuung bedürfen zu dieser Zeit.
Naja, wir können da eine kleine Unterstützung liefern. Wir haben einen sogenannten Spieltaschenverleih im Familienbüro. Ach so. Man kann also, wenn man sein Kind irgendwie hier mit zu einer Veranstaltung nehmen möchte, sich so eine Spieltasche bei uns ausleihen, sodass das Kind also in dieser Zeit beschäftigt sein kann.
Nun haben Sie dieses Familienbüro. Mit welchen Anliegen kommen denn die Studierenden mit Kindern zu Ihnen? Was sind da die wichtigsten Probleme und Nöte?
Zu uns kommen Studierende, die sich entweder einmal rundum beraten lassen wollen, was muss ich alles beachten, wenn ich mit Kind studieren will. Dann aber auch mit spezifischen Anliegen. Wie kann ich meine Prüfungen organisieren? Welche Möglichkeiten habe ich? Was mache ich, wenn ich nicht regelmäßig irgendwo an einer der Veranstaltungen die Pflicht ist, teilnehmen kann? Dann, ich habe Probleme, eine entsprechende Kinderbetreuung zu finden. Dann versuchen wir auch, die Suche dahingehend zu unterstützen, dass wir also auch aktiv werden und eben nach freien Kindergartenplätzen suchen. Dann gibt es natürlich auch immer die Frage der Finanzierung, der Studienfinanzierung, die also auch gerade wenn man mit Kind studiert, manchmal schwierig sein kann. Und da verweisen wir auch auf verschiedene Möglichkeiten, die bestehen.
Frau Rössler, jetzt gab es im letzten Jahr eine Umfrage bei Ihnen an der Uni. 2/3 der Studierenden waren zufrieden oder sehr zufrieden mit der Vereinbarkeit von Familie und Studium. 1/3 hat aber auch gesagt, sie sind unzufrieden oder sehr unzufrieden. Was lässt sich also noch verbessern? Da ist noch Luft nach oben.
Also einmal haben wir auch sozusagen als Ergebnis der Umfrage festgestellt, dass es auch noch trotzdem schon viel an Informationen gestreut wurde. Es also wichtig ist, die Informationen nochmal so zu bündeln, dass sie auch speziell bei denen ankommt, die diese Informationen benötigen. Also einmal bei den Studierenden und insbesondere auch bei den Dozentinnen und Dozenten, damit die auch wissen, ja, welche Rechte und Ansprüche haben Studierende mit Kind, wie kann ich denen sozusagen entgegenkommen. Und dann ist es natürlich auch noch so, dass dieses Verständnis für Familienfreundlichkeit, was eigentlich ja selbstverständlich werden soll, eben in den einzelnen Bereichen unterschiedlich entwickelt ist.
Das sagt Birgit Rössler. Sie ist Leiterin des Familienbüros an der Berliner Humboldt-Universität. Die wurde als familiengerechte Hochschule ausgezeichnet und sie hat mal so einen Einblick gegeben, was die Hochschule Müttern mit Kind bietet und hat auch Tipps für die Finanzierung gegeben. studieren und ein Kind zu haben. Das ist nicht so ganz einfach, haben wir heute schon gehört, aber irgendwie lässt sich das doch ganz gut miteinander verbinden. Klar muss man auf viel verzichten, aber viele Mütter sagen auch, dass sie sich dann doch die Zeit frei einteilen können und auch dann mit der Hochschule ein paar Sonderregelungen treffen können, zum Beispiel was die Prüfung angeht. Es kommt dann nach dem Studium aber auch wieder die Zeit, wo dann die nächste Hürde da ist sozusagen, in der sich dann die Mütter nämlich wieder für einen Beruf bewerben möchten. Und dann stehen sie wieder vor der Frage, wie man Job und Familie am schlausten und am besten miteinander verzahnt. Denn da gibt es dann nun mal feste Arbeitszeiten und die lassen sich dann auch nicht immer unbedingt mit den Öffnungszeiten der Kitas vereinbaren. Ich habe das zum Beispiel bei Lehrern gesehen, die haben ja Dienstbeginn um 8, aber dann öffnet auch leider erst die Kita. Andererseits muss man auch sagen, man macht sich manchmal im Vorfeld doch mehr Sorgen als nötig. Das hat Claudia Pusch so erlebt und Constanze Alvarez hat sie getroffen in München.
Claudia Pusch ist 37 Jahre alt und hat eine Menge vorzuweisen. Ausgiebige Berufserfahrung in der Tourismusbranche, ein Studium in Pädagogik, Psychologie und Sprechwissenschaften, eine Ausbildung als Mediatorin und 2 Kinder, 9 und 3 Jahre alt. Seit einigen Monaten arbeitet sie nun als Coach bei der Gründerinnenakademie, eine Einrichtung, die Frauen auf dem Weg in die Selbstständigkeit unterstützt.
Am Anfang hatte ich schon ein bisschen Angst, wieder so einen festen Job einzusteigen und habe gemerkt, dass ich mir viele Gedanken gemacht habe, wie das sein wird, ob ich das überhaupt machen kann. Und durch diese lange Zeit des Studiums auch, wo andere Kompetenzen, sage ich mal, oder Fähigkeiten erforderlich waren, habe dann aber da, als ich angefangen habe, nach dem zweiten Tag mich schon unglaublich wohlgefühlt und gemerkt, dass ich anknüpfen kann an meine alten Erfahrungen auch der Berufstätigkeit.
Selbstzweifel sind unter Müttern, die in die Berufswelt einsteigen wollen, keine Seltenheit. Umso wichtiger ist es, die eigenen Stärken zu kennen und ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln, erklärt Hildegard Adam von der Beratungsstelle Studieren mit Kind der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Ich versuche, die Studierenden zu motivieren, möglichst frühzeitig, das heißt also während des Studiums zu uns zu kommen, wenn der Berufseinstieg geplant ist. Denn es ist sehr wichtig, den Berufseinstieg gezielt vorzubereiten. Und dazu gehören zum einen, dass man die eigenen Kompetenzen auch mal wirklich analysiert, genau schaut, was sind meine Fähigkeiten, die ich habe. Denn erfahrungsgemäß ist ein Problem der Studentinnen, dass sie, obwohl sie diese Doppelbelastung meistern tagtäglich, oft nicht das Gefühl haben, sie leisten was Großartiges, sondern durch den Zeitdruck eher das Gefühl haben, sie schaffen den einen Bereich nicht so toll und den anderen, den familiären, auch nicht. Und da möchte ich den Studierenden einfach Mut machen und ihnen auch zeigen, dass sie mit dieser Doppelbelastung auch sehr viele soziale Kompetenzen erwerben.
In welchem Umfang der Berufseinstieg möglich ist, hängt natürlich davon ab, ob eine Mutter einen Krippenplatz oder eine Tagesmutter für ihr Kind findet, ob sie einen Partner, Verwandte und Freunde hat, die sie unterstützen. Claudia Pusch hat sich ihr Netzwerk an Helfern schon während des Studiums aufgebaut, als sie ihr erstes Kind bekam. Von Anfang an konnte sie sich auf ihre engagierten Schwiegereltern verlassen. Bei ihrem Mann hat es wiederum eine Weile gebraucht, bis er seinen Part in der Kindererziehung ohne Wenn und Aber übernahm.
Also ich habe gemerkt, im Studium musste ich die Unterstützung von meinem Mann sehr stark einholen. Als ich dann in den Beruf eingestiegen bin, war es irgendwie selbstverständlicher auch. Vielleicht war das die Vorarbeit, dass vorher schon sehr viel diskutiert worden ist. Und ich auch immer gesagt habe, so meine Grenzen gesetzt habe, ja, und auch was ich mir wünsche. Und wir auch darüber geredet haben, wie er mich entlastet hat. Also ich finde auch, das scheint keine Selbstverständlichkeit zu sein. Ja, man muss da auch drüber reden, man muss sagen, wo man Hilfe braucht.
Ist die Betreuungsfrage geklärt, lässt sich besser einschätzen, wie viel Zeit für den Beruf bleibt und welche Firmen als potenzielle Arbeitgeber in Frage kommen. Als familienfreundlich gilt der öffentliche Dienst, vorausgesetzt man bekommt eine feste Stelle und keinen Zeitvertrag. Bei mittelständischen Unternehmen sind Mütter als Arbeitskräfte häufig begehrt, weil sie in der Regel schnell arbeiten, zuverlässig und verantwortungsbewusst sind, erklärt Hildegard Adam.
Was sehr schwer möglich ist, ist der ganze Bereich Marketing, Werbung. Da wird meistens voller Einsatz erwartet und auch Abendarbeit, Wochenendarbeit. Und das lässt sich häufig schwer vereinbaren.
Vom Typ her bezeichnet sich Claudia Pusch eher als Freiberuflerin. Schon während des Studiums hat sie selbstständig als Mediatorin gearbeitet. Nach dem Abschluss hat sie sich jedoch zunächst für eine Festanstellung entschieden. Wichtiger als die freie Zeiteinteilung sind ihr feste Strukturen, ein geregelter Tagesablauf und Kollegen, die immer da sind, erklärt sie.
Und das andere ist, dass ich einfach nach dem Studium, ehrlich gesagt, auch sehr erschöpft war und gemerkt habe, so diese ganze Akquise und sich alles aufbauen, dass das mich gerade überfordert auch. Also dass jetzt einfach wichtig ist, dass es in der Familie wieder ruhiger wird, dass ein festes Einkommen erstmal da ist und dass wir alle erstmal hier zur Ruhe kommen, bevor es wieder so aufbricht.
Wegen ihrer zwei Kinder hat Claudia Pusch lange studiert, aber auch die Zeit konsequent genutzt, um Einblicke in verschiedene Berufswelten zu bekommen. Sie war 1,5 Jahre Praktikantin bei einer psychosozialen Beratungsstelle. Sie hat sich lange mit dem Thema Personalentwicklung beschäftigt. Als Beraterin bei der Gründerinnenakademie ist sie nun bei ihrem Traumjob gelandet. Sie sei in eine Nische gerutscht, auf eine Stelle, die vorher noch nicht ideal besetzt war und die sie nach ihren Vorstellungen neu gestalten kann.
Ich glaube, man braucht nicht darauf zu warten, dass einem irgendjemand wachküsst. Ja? Also man muss sich das selbst suchen, man muss selbst aktiv sein, man muss auf die Leute zugehen, man muss mit denen reden, man muss Kontakte herstellen. Anders geht's nicht, würde ich sagen.
Ja, und das waren unsere Informationen zum Studium und zum Berufseinstieg mit Kind. Nächste Woche gibt es wieder ein neues Thema in der Serie Mein Studium und da widmen wir uns dann dem Unisport. Unsere Autorin Julia Beiswenger, die hat zum Beispiel in einem Kurs teilgenommen, das war ein Selbstverteidigungskurs. Und wir berichten über die Universiade, das sind im Prinzip die Olympischen Spiele für Studenten, also für Spitzensportler. Das und noch mehr nächste Woche hier in Mein Studium. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende, sage Danke an die Technik, an Norman Wollmacher, an die Regie an Anne Klauberg, Britta Mersch. Sagt Tschüss.